Ja, danke schön, liebes Lobby-Team, dass ihr uns schon einmal richtig eingestimmt habt auf unser Abendmahl. Wir feiern das Gedächtnismahl, das Mahl, das uns daran erinnern sollte und soll, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und weil wir ja so vergesslich sind, tut es Not, dass wir uns immer wieder selber dran erinnern, uns immer wieder mit hineinnehmen lassen, was Jesus für uns getan hat. Seid ihr dazu bereit? Dann wollen wir diesen Gottesdienst auch so feiern und erleben. Herr Jesus Christus, wir laden dich herzlich ein. Komm du mit deiner Gegenwart gerade jetzt unter uns. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen immer wieder neu, dass du uns persönlich ansprichst. Danke, Herr, dass du darauf ja wartest, dass du dazu bereit bist. Herr, hilf du, dass wir heute Morgen dir ganz neu begegnen. Danke dafür. Amen. Wir feiern das Gedächtnismahl und ich habe uns einen kleinen Vers, einen kleinen Spruch mitgebracht, der mich sehr beeindruckt hat. Ich darf mal die Technik bitten, diese kleine Information einzublenden. Ich habe schon für dich bezahlt. Steht so nicht in der Bibel. Aber es ist im Grunde genommen eine Zusammenfassung von dem, was das Evangelium von Jesus Christus ausmacht. Ich habe schon für dich bezahlt. Ist das nicht genial? Gott hat uns nicht nur geschaffen, sondern er hat auch noch einmal für uns bezahlt. Wenn du jetzt denkst, naja, die Sache mit dem Geschaffen, da waren ja mein Vater und meine Mutter wohl maßgeblich mit dran beteiligt. Okay, stimmt. Aber dass du geworden bist, mit deinen Begabungen, mit dem, was dich ausmacht, das war Gottes Idee. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in eurem Leben mal etwas kreiert habt, selber mit euren Händen euch gestaltet habt, irgendetwas, was euch mal fasziniert hat, das muss ich doch mal bauen. Ob es damals im Sandkasten war oder später dann in der Kreativecke. Du hast all deine kreative Kraft hineingelegt in dein Projekt. Du hast dich angestrengt, du hast dir Mühe gemacht, du hast dir sogar die Finger dreckig gemacht, um dein Werk zu schaffen. Und dann endlich kannst du staunen über das, was deine Kreativität, was deine Hände geschaffen haben. Und ich denke, so muss es auch Gott gewesen sein, als er uns Menschen erdacht hat und auch mit eigenen Händen geschaffen hat. Aber dabei bleibt es nicht. Gott hat uns geschaffen und er hat auch noch einmal für uns bezahlt. Wo gibt es denn sowas? Man könnte doch denken, ey, die Menschen gehören doch Gott. Wieso muss Gott denn dafür noch mal bezahlen? Das ist doch krass, oder? Würdest du für die Puppe oder für dein Lieblingswerkstück, was du mal geschaffen hast, im Nachhinein noch mal was bezahlen? Du würdest doch denken, das gehört doch mir. Ich hab's doch selbst geschaffen. So oder so ähnlich muss es auch Gott gewesen sein. Aber Gott musste noch einmal für uns Menschen, die er geschaffen hat, bezahlen. Damit wir wieder Gottes Kinder werden können. Dazwischen war die ganze Katastrophe mit dem Weglaufen von Gott, mit der Sünde, mit dem Ungehorsam. Und das machte es notwendig, dass Gott, der uns geschaffen hat, noch einmal für uns bezahlt. Wie genial, wie großartig. Gott hat für uns schon bezahlt. Ich weiß nicht, wer von euch jemals in Schulden reingekommen ist, rote Zahlen. Du kannst nachts gar nicht mehr schlafen, weil ständig die Gedanken an deine Schulden dich bedrücken. Und du wirst diese Sorge und diese Last nicht mehr los. Du bist ein Schuldner. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Du hast dich selber verschuldet. Und dann kommt jemand und bezahlt deine Schuld. Wie genial, wie großartig, oder? Jesus bezieht diese Situation mal in einer seiner Gleichnisse. Die Schulden werden dir und mir erlassen. Können wir uns da noch so hineinversetzen in diese Situation, wie es ist, wenn man unter den Schulden, die man selber verbockt und verursacht hat, so richtig leidet? Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Ständig begleiten dich diese Schulden, ständig taucht der Gläubige auf und erinnert dich daran, was du noch alles bezahlen musst. Und dann kommt der weiße Ritter und bezahlt all deine Schulden. Lass uns diese Bilder, diese Gedanken immer wieder auch durchdenken, weil es hilft uns, dass das Gedächtnismahl, das Abendmahl für uns immer wieder neu auch ein Erlebnis wird. Ich habe schon für dich bezahlt. Einmal noch zurück, bitte. Ich habe schon für dich bezahlt, ist doch ein genialer Slogan, oder? Den müsste man eigentlich hinausrufen in die ganze Welt. Man müsste ihn eigentlich auf einen Chip pressen, einen Chip, den man vielleicht in einen Einkaufswagen hineinstecken könnte. Und der Nächste würde diese Botschaft lesen. Wäre das eine Idee? Hattest du die Idee gerade schon? Genial. Und für all diejenigen, die die Idee noch nicht hatten, ich darf euch beruhigen, andere hatten diese Idee schon vor uns und haben sie sogar umgesetzt. Ich lade euch mal ein, als Gemeinde, steht mal auf, hebt mal euer Sitzkissen und schaut mal, ob ihr da etwas findet. Ach, wie schön, da kommt ja Leben in die Gemeinde. Diejenigen, die hinten sitzen, kriegen auch noch einen Chip. Was für eine geniale Idee, oder? Ihr Lieben, das ist der Grund, warum ich gerne Christ bin, weil es auch andere Christen gibt, die so geniale Ideen haben. Ihr könnt diesen Chip mal 14 Tage für euch behalten, ihn schön nutzen, aber dann überlegt doch einmal, an welchem Einkaufswagen ihr diesen Chip einfach stecken lasst. Und der Nächste, der diesen Einkaufswagen dann benutzt, wird erst einmal irritiert sein. Was ist denn das? Ich habe schon für dich bezahlt. Was für eine Botschaft. Vielleicht wird sich der ein oder andere drüber aufregen und sagen, was soll das? Aber vielleicht wird der ein oder andere auch einmal ins Nachdenken kommen und der Heilige Geist kann ihn noch einmal neu ins Fragen bringen. Ich habe schon für dich bezahlt. So viele Menschen haben das in unserer Zeit noch nicht begriffen. Also, macht was mit diesem Chip, investiert ihn und vor allem betet dann für die Menschen, für den Menschen, der diesen Chip dann einmal entdeckt und an sich nimmt. Ich habe schon für dich bezahlt. Das ist die Botschaft vom Abendmahl, vom Gedächtnismahl. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder neu für uns entdecken müssen. Ich möchte mit euch heute Morgen noch einen Schritt weiter gehen und ein Wort Gottes mit euch teilen aus dem Neuen Testament. Es ist nur ein Vers, genauer gesagt eine Frage. Aber es ist eine Frage, die Jesus gestellt hat. Seid ihr bereit, euch diese Frage zu stellen? Ich muss dazu sagen, mir ist es lange gar nicht so aufgefallen, aber Jesus war ein Meister der zielorientierten Fragestellung. Hört sich kompliziert an. Was ich damit sagen will, ist, Jesus war ein Meister darin, Fragen zu stellen, die Herzen der Menschen erreicht haben, die Herzen der Menschen auch bewegt haben und verändert haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Jesus konnte mit einer einzigen Frage einen Übeltäter bis ins Mark erschüttern und ihn überführen. Da kommt zum Beispiel der Judas im Garten Gethsemane auf Jesus zu. Jesus durchschaut ihn sofort und fragt ihn: Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Was für eine Frage. Jesus hatte Judas schon durchschaut. Und wisst ihr was? Diese Frage war nicht nur an Judas gerichtet, sondern sie war auch für Judas. Ich weiß nicht, inwieweit das Herz von Judas in dieser Phase schon so richtig verhärtet war. Aber diese Fragestellung, die muss ihn bis ins Mark hinein erschüttert haben. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Jesus sagte auch nicht: Mit einem Kuss verrätst du mich, sondern mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Das wusste jeder Jude. Dieser Begriff Menschensohn aus dem Buch Daniel war ein Synonym für den Messias. Und hier diese Frage, die den Judas bis ins Mark hinein erschüttert haben muss. Ach, wenn doch der Judas mit unter dem Kreuz gestanden hätte. Auch er hätte Vergebung finden können. Aber irgendwas war in seinem Herzen, was ihn blockiert hat, was ihn schon so gefangen genommen hat. Aber wir sehen, Jesus stellte Fragen, um die Menschen in ihrem Herzen zu erreichen. An anderer Stelle streiten irgendwelche Theologen mit ihm und sie haben ein ganz wichtiges Thema. Es ging ums Geld. Und zwar war nicht die Frage, ob man Gott Geld geben sollte als eine Opfergabe, sondern die Frage war: Sollen wir dem Kaiser auch noch Geld geben? Denn Gott ist doch unser König und unser Kaiser. Wieso sollen wir denn dem Kaiser auch noch Geld geben? Aus der damaligen Sicht war das eine ganz wichtige Frage. Für sie stand nicht in Frage, ob man Gott Geld geben sollte, sondern die Frage war: dem Kaiser, der uns hier im Grunde genommen befehligt und herumkommandiert, dem sollen wir auch noch Steuern zahlen? Und wisst ihr die Frage, die Jesus in diesem Zusammenhang seinen theologischen Widersacher entgegenhält? Zeigt mir eine Münze. Wessen Abbild seht ihr auf dieser Münze? Ja, die des Kaisers. Dann gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gott gebührt. Mit einer einfachen Frage stellte Jesus eine Antwort, gab Jesus eine Antwort für so einen theologischen Disput. Und die Meisterfrage, die kennt ihr auch, in der Situation, als eine aufgebrachte Menschenmenge, wahrscheinlich nur Männer, sie schleppten eine Frau vor sich her und zerrten sie vor Jesus und sagten, schau, diese Frau haben wir erwischt beim Ehebruch. Vom Mann ist komischerweise gar nicht die Rede. Aber sie wollten Jesus auf die Probe stellen und sagen, hör mal, Mose hat uns geboten, dass wir so eine Frau steinigen sollen. Was sagst du dazu? Die Frage war also, ob Jesus den Mut hatte, sich gegen das Gesetz und gegen Mose zu stellen. Und Jesus brachte die Meute erst einmal ein bisschen zur Abkühlung. Er bückte sich, schrieb etwas in den Sand und dann diese entscheidende Frage. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir sehen also, Jesus war ein Meister darin, mit Fragen die Herzen der Menschen zu erreichen. Und jetzt möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen zu einer ganz persönlichen Frage. Eine Frage, die uns alle betrifft, nicht nur Menschen in einer ganz besonderen Situation. Ihr kennt diese Frage, ihr habt sie sicherlich schon mehrmals gelesen, aber diese Frage ist so wertvoll, dass sie zu schade ist, als dass sie nur irgendwo im Regal eures Bibelwissens verstaubt. Diese Frage müssen wir immer wieder neu uns stellen. Ich lese aus Johannes 21. Zum dritten Mal fragte Jesus den Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Man könnte im Grunde genommen die gesamte Theologie des Neuen Testamentes zusammenfassen in diese eine Frage, hast du mich lieb? Diese Frage ist nicht ganz neu. Schon im Alten Testament, im ersten Gebot, habt ihr sicherlich noch in Erinnerung, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also die Aufforderung, Gott zu lieben, ist nicht neu, aber hier in dieser Situation bezieht Jesus diese Liebe, den Anspruch auf diese Liebe, auf sich. Hast du mich lieb? Lass uns doch mal schauen auf die Situation. Es ist also nach der Auferstehung Jesu. Jesus ist mit seinen Jüngern wahrscheinlich am See Genezareth und sie sind unter sich. Sie verbringen Zeit. Ich hätte verstehen können, wenn Jesus den Petrus fragt, hör mal Petrus, lasst uns noch mal unter vier Augen gehen. Erinnerst du dich noch mal an der Nacht vor meiner Kreuzigung, als du dreimal gesagt hast oder dreimal mich verleugnet hast? Das ist ja krass. Hast du noch solche charakterlichen Schwächen? Wir müssen miteinander reden. Aber kein Wort davon. Hast du mich lieb? Das war die Frage, die Jesus dem Petrus stellt und wie wir gelernt haben, auch für Petrus stellt. Ich hätte verstehen können in dieser Situation zwischen Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, dass Jesus gefragt hätte, Petrus, wir müssen noch mal 3 Stunden in Klausur gehen, bring morgen deinen Laptop mit. Wir müssen mal so etwas wie ein Geschäftsmodell entwerfen für die Zeit, wenn ich meine Kirche bauen will. Du sollst Verantwortung tragen. Wir müssen noch mal eine To-Do-Liste erstellen, was in den ersten 100 Tagen nach meiner Himmelfahrt geschehen soll und was du initiieren sollst. Aber auch davon war überhaupt nicht die Rede. All das Ungewisse, was noch vor ihnen lag, war zunächst überhaupt kein Thema. Sondern die Frage, die hier im Raum stand, war: Hast du mich lieb? Wie gesagt, wir Menschen stellen ja oft die Frage, oder wir stellen Fragen, weil wir irgendwie Wissenslücken haben. Das haben wir doch schon von der Sesamstraße gelernt. Wer nicht fragt, bleibt. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Macht ja auch Sinn. So ist es ja auch. Nur durch Fragen kommen wir weiter. Aber von Jesus heißt es, er wusste, was in den Herzen der Menschen ist. Und niemand musste ihn belehren über das, was in den Herzen seines Gegenübers abläuft. Niemand. Das galt für Pilatus, das galt für die Schriftgelehrten. Jesus durchschaute sie alle. Er wusste, was in ihren Herzen war. Er wusste, warum sie ihn ablehnten. Er durchschaute ihre Herzen durch und durch. Wie war das jetzt mit Petrus? Hatte Jesus Petrus etwa falsch eingeschätzt? Oder brauchte er jetzt von Petrus nochmal zusätzlich die Information, ganz persönlich, eine Antwort auf diese Frage? Wir sehen hier, dass Petrus sehr zögerlich war mit einer Antwort. Wochen vorher hätte er vielleicht noch rausprosaunt: Jesus, mit dir gehe ich durch dick und dünn ins Gefängnis, ja sogar bis in den Tod. Aber hier, nach all seinem Versagen, schwieg Petrus, weil er wusste, dass Jesus ihn kannte. Und so sagte er auch: Herr, du weißt alles. Du weißt, was in meinem Herzen ist. Du weißt, wie viel oder auch wie wenig ich dich liebe. Das war eine gute Entscheidung von ihm, jetzt nicht lauthals irgendwelche Versprechungen rauszuhauen. Hast du mich lieb? Das war eine Frage an Petrus und für Petrus. Das muss ich jetzt erklären. Warum war das eine Frage für Petrus? Wenn wir heute die Möglichkeit hätten, Petrus einmal hier als VIP, als Very Important Person, einmal einzuladen und zu interviewen und zu fragen: Petrus, wie ist es dir ergangen mit dieser Frage? Fandest du das peinlich, dass Jesus dir diese Frage gestellt hat? Er kannte dich doch. Empfandest du das vielleicht sogar als unverschämt? Wieso fragt er mir das? Fühltest du vielleicht dich auch missverstanden? Wie oft, Petrus, musstest du in deinem weiteren Leben an dieser Frage denken? Wie hat diese Frage dich begleitet? Und ich bin sicher, Petrus würde sagen, diese Frage hat mich ein Leben lang begleitet. Nicht nur einmal, nicht nur 100-mal. Nahezu täglich musste ich an diese Situation, an diese Frage denken. Dieser Blick Jesu in meine Augen. Diese Situation, als er mir ganz persönlich diese Frage gestellt hat: Hast du mich lieb? Das hat mich für den Rest meines Lebens begleitet. Und als es dann Pfingsten war und der Heilige Geist sich dann so manifestiert hat, da bin ich aufgestanden, weil ich wusste, Jesus will von mir, dass ich den Menschen jetzt erkläre, was hier abläuft. Aus dem ängstlichen Petrus, der sich mit den anderen Jüngern irgendwo in einem Zimmer eingeschlossen hatte, wurde jetzt ein mutiger, Zeuge der Auferstehung Jesu. Und weiter, als Petrus dann vor dem Hohen Rat gezerrt wurde und die ihn gelöchert hatten und ihn bedroht haben, was redet ihr von diesem Jesus? Da hatte Petrus sich erinnert an diese Frage. Hast du mich lieb? Bist du bereit, jetzt ein Zeugnis zu geben von mir für die Menschen um dich herum? Wir merken, diese Frage war nicht nur eine Wissensfrage, weil Jesus etwas nicht wusste, sondern es war eine Frage für Petrus, die ihn den Rest seines Lebens begleiten sollte. Hast du mich lieb? Das ist auch die Frage, die ich heute zum Abendmahl an uns stellen möchte, aber eben nicht nur an uns als komplette Gemeinde, sondern an dich ganz persönlich. Es ist doch gut zu wissen, dass Jesus nicht fragt, Gemeinde CZB, habt ihr mich lieb? Sondern Jesus fragt jeden Einzelnen, dich und mich, hast du mich lieb? Und diese Frage verlangt natürlich nach Beweisen. Reden kann jeder, versprechen kann auch jeder. Auch die Aussage, ich hab dich lieb, bleibt oft ohne Beweise. Aber Gott hat es schon anders gemacht. In der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit oder so dass er seinen einzigen Sohn sandte. Der Beweis für die Liebe Gottes war, dass er seinen Sohn in diese Welt hineinsandte und durch ihn eine Erlösung geschaffen hatte. Das war der Beweis der Liebe Gottes. Und auch wir sind immer wieder herausgefordert, diese Liebe zu Gott unter Beweis zu stellen. Jeder Einzelne für sich und ganz persönlich. Und ich merke, wenn ich einmal klar dieses Bekenntnis gegeben habe, dann fordert es mich in der nächsten Woche vielleicht ganz neu heraus. Da sind Kräfte in uns, die diesen Beweis der Liebe zu Jesus schuldig werden wollen. Ich muss mich daran erinnern, vor einigen Jahren hatte ich meine Tante besucht, die war schon über 90. Und ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe nicht einmal das Wort Jesus und sein Evangelium über meine Lippen gebracht. Ist das nicht krass? Ich habe gehört auf diese Stimme, die da sagt, ach, es gibt bestimmt noch eine nächste Gelegenheit. Es gibt bestimmt noch eine bessere Gelegenheit. Ich habe nicht einmal in dem Gespräch von Jesus erzählt. Und ich merke, da sind Kräfte, die diesen Beweis der Liebe zu Jesus widerstehen wollen. Dieser Beweis muss immer wieder bewiesen werden, immer wieder neu auch entdeckt werden, dass wir uns immer wieder neu auch dafür entscheiden. Richard Krüger, der ehemalige Direktor von unserem Bibelseminar und ein großartiger Kenner der Kirchengeschichte, der hat uns immer erklärt, die Gemeinde Jesu steht in der Gefahr zu verkirchlichen und die Kirche steht in der Gefahr zu verweltlichen. Was will das aussagen? Gemeinde Jesu sind diejenigen, die wirklich Jesus lieb haben und ihm nachfolgen. Aber Gemeinde Jesu steht immer auch in der Gefahr zu verwässern, laut zu werden, lasch zu werden, die Liebe zu Jesus irgendwie zu verlieren. Und dann, irgendwann gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen dem Leben eines Gläubigen und eines Menschen, der nicht mit Gott geht. Aber da müssen wir gegen anstehen mit unserer Entschiedenheit und unserer Liebe zu Jesus. Hast du mich lieb? Das ist die Frage, die Jesus Petrus gestellt hat. Und das ist die Frage, die ich uns heute Morgen auch stellen möchte. Und jeder von uns darf sich etwas Zeit nehmen, das in seinem Herzen einmal zu bewegen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Herr, und du hast es nicht nur bei Worten belassen, bei irgendwelchen wohlformulierten Bekundungen oder Liebesbriefen, sondern Herr, du hast deine Liebe zu uns unter Beweis gestellt, indem du uns am Kreuz erkauft hast. Mit deinem eigenen Leben, mit deinem eigenen Blut. Herr, und ich danke dir, dass wir heute Morgen uns daran erinnern dürfen, du hast für uns bezahlt. Du hast uns zuerst geliebt. Herr, und ich bete, dass dein Heiliger Geist diese Gedanken und auch diese Frage immer wieder neu im Alltag aufs Herz legt. Herr, dass es irgendwie Frucht bringt. Herr, dass wir mit dieser Frage wirklich etwas bewegen, auch in unserem Herzen. Komm du uns entgegen, schenk du uns ganz neue Ideen und Gedanken, wie wir auch unsere Liebe zu dir neu unter Beweis stellen können. Danke, Herr. Du hast uns zuerst geliebt. Amen.